Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.
Hi, ich bin Nico.
Hi, ich bin Chrissy.
Und es ist was Besonderes passiert.
Ja.
Wir haben eine kleine Überraschung. Und zwar, weil ihr merkt, es ist nicht Donnerstag, wo eigentlich ja unsere Folgen rauskommen, sondern Sonntag, zumindest wenn ihr es am selben Tag anhört. Und vielleicht wundert ihr euch jetzt, warum wir eine Sonderfolge machen. Wir haben ja jetzt die letzten zwei Wochen Thema Oktoberfest gehabt und da sind, vielleicht habt ihr es ja auch mitbekommen, zwei Sachen passiert, die auch um die ganze Welt gingen eigentlich.
Ja.
Und das haben wir uns gedacht, wollen wir mal mit euch aufarbeiten, weil wenn es eine skandalöse Wiesn gab in den letzten Jahren, ist das ja eigentlich die jetzt gewesen.
Das stimmt. Und erstmal vorab herzlichen Dank an dich, Nico. Gell? Du hast dir die letzten Tage jetzt noch ein Skript rausgezogen.
Ja.
Crazy, weil ich habe dir gesagt, hey, ich pack das zeitlich nicht. Ne? Am Donnerstag kommt ja die reguläre Folge raus. Ich schaffe das zeitlich nicht. Aber du warst voll am Start und hast ein Skript.
Ja.
Jetzt.
Ja, ich hatte Bock, einfach weil ich habe das ja auch alles quasi live mitbekommen, in Anführungszeichen, weil ich drüber berichtet habe, war ja voll im Thema. Deswegen dachte ich, und es macht auch Spaß. Also ich schreibe ja gerne die Skripts und so. Deswegen dachte ich dann, das müssen wir eigentlich mit behandeln, weil das ist ja eigentlich auch unsere Pflicht, jetzt sage ich mal, mit dem Podcast, True Crime Skandal Podcast, mit Thema Oktoberfest aktuell.
Ja.
Da mussten wir das quasi machen. Und vielleicht freut ihr euch ja auch, wenn ihr aufwacht und dann so einen kleinen blauen Punkt seht bei eurem Spotify oder so. Genau, ich bin auf jeden Fall hyped, weil als ich das geschrieben habe, ich bin aus dem Kopfschütteln quasi überhaupt nicht mehr rausgekommen.
Ja. Gut, ihr könnt euch jetzt ja wahrscheinlich schon alle denken, um was es geht. Und gerade bei der Bombendrohung, ne? Mhm. Da gab es ja so viele Wendungen,
ja,
am Tag selbst und dauernd sind neue Infos reingekommen und du dachtest dir einfach nur, crazy. Mm,
ja,
so.
Ja.
Und das medial aufzubereiten geht ja in so einer kurzen Zeit eigentlich gar nicht.
Mm.
Deshalb freut es mich sehr, dass du da jetzt recherchiert hast und uns die ganzen Details aufbereitet hast.
Ja, auf jeden Fall, weil ich war selber kurz verwirrt, beziehungsweise wenn man das jetzt nicht Punkt für Punkt verfolgt, dann kommt man dann, glaube ich, raus, weil diese Bombendrohung ja so viel umfasst einfach.
Ja.
Naja. Hunderttausende Menschen sind gleichzeitig auf der Wiesn. Nichts geht mehr, weder vor noch zurück. Panik bricht aus und das alles mitverschuldet durch Lautsprecheransagen der Polizei. Und ein paar Tage danach eine Bombendrohung nach einem Familienstreit und Brandanschlägen. Noch eine kurze Info, bevor wir tatsächlich auch mal in diese Fälle jetzt reingehen. Wir nehmen die Folge am quasi letzten Wiesnfreitag auf, also sollte jetzt am Wochenende, ich klopfe auf Holz, aber sollte jetzt am Wochenende nochmal was passieren, machen wir dann wahrscheinlich einfach ein Reel dazu oder auf Instagram, ja, und TikTok. Schatten und Skandale, schaut da gerne rein, falls etwas passiert. Wir arbeiten das auf, aber dann eben ist es nicht möglich in dieser Folge. Aber wir hoffen jetzt auch einfach mal, dass nichts mehr passiert.
Einfach noch ein schönes, friedliches Ende
das
nach
wär,
dieser aufregenden, ja, Wiesn.
Das wäre toll, ja,
ja.
Gehen wir rein. Also in meiner letzten Folge, dem Skandal zum Oktoberfest über die Bierrevolution, habe ich ja viel von den Bierpreisen geredet, aber wir haben ja zwischenzeitlich auch mal so diese Massen an Menschen angesprochen, die da jedes Jahr aufs Oktoberfest strömen.
Ja.
Und genau da war dann auch der Knackpunkt letzten Samstag am mittleren Wiesnwochenende, denn dann waren plötzlich zeitgleich geschätzt 300.000 Menschen auf dem Gelände. Also zum Vergleich, das ist mehr als zum Beispiel jetzt Gladbach Einwohner hat oder genauso viele wie Augsburg oder Graz. Also quasi Großstädte gleichzeitig auf so einem jetzt verhältnismäßig kleinen Gelände wie der, ja, Theresienwiese. Und das Ganze ist laut dem Wiesenchef Christian Scharpf extrem plötzlich passiert, zwar so um 17 Uhr. Weißt du, was um 17 Uhr so auf dem Oktoberfest ist?
Da wechseln doch die Reservierungen bei den Tischen, gell?
Genau, ja. Also da sind immer ziemlich viele Leute unterwegs, weil es gibt bei den Reservierungen ja verschiedene Zeitslots für alle, die es nicht wissen, die man reservieren kann. Einmal mittags, einmal abends. Und um 17 Uhr heißt es dann eben die alten Leute raus, die neuen Leute rein. Und da sind dann, glaube ich, auch grundsätzlich, wenn es dann so gegen Nachmittag, Abend geht, einfach mehr Leute da. Und so kam es dann eben, dass um 17 Uhr rum so viele Menschen auf dem Gelände waren, dass quasi gar nichts mehr ging stellenweise. Es ging weder vor noch zurück. Die standen halt alle in diesen Gassen, konnten nicht raus. Und die Polizei hat dann das Gelände abgesperrt wegen Überfüllung. Es passiert ja auch mal bei solchen Großveranstaltungen, dass also die Zelte sowieso, dass da keiner mehr reinkommt. Aber auch passiert es so mal, dass einzelne Bereiche von Großveranstaltungen gesperrt werden, wenn eben zu viele Leute drin sind. Gut eine halbe Stunde lang war das Gelände dann für Neuankömmlinge komplett abgeriegelt und die Gäste auf der Theresienwiese selbst wurden angewiesen, das Gelände zu verlassen. So, diese ganze Situation ist jetzt durch mehrere Probleme entstanden, die zuvor nicht ganz so klar waren wahrscheinlich, dass sie passieren. Und zwar zum einen wurden bisher die Besucherzahlen nur geschätzt, weil es hat halt ausgereicht. Aber nachdem das jetzt alles so plötzlich passiert ist und die Lage offenbar dann auch unterschätzt wurde, also dass weniger Leute irgendwie auf dem Gelände sind, als es tatsächlich waren, hat es eben nicht mehr ausgereicht. Zum anderen standen die Leute da, dicht an dicht, also wirklich teilweise konnten die ja kein Handy mehr rausziehen oder keine Ahnung, weil einfach alle so eingequetscht waren, konnten keinen Schritt machen. Einzelne Leute haben sogar ihre Kinder irgendwie hoch über die Menschenmassen gehoben, weil das sind ja die ersten, die dann irgendwie getreten oder im schlimmsten Fall dann auch zertrampelt werden. Und dann in dieser Situation kamen die Lautsprecheransagen der Polizei, die ersten. Bitte verlassen Sie das Gelände.
Ja.
Also so oder so ähnlich. Ich war zum Glück nicht da. Ja. Wir hatten eigentlich überlegt, ich glaube, ich habe es erzählt in der letzten Folge, dass ich an dem Wochenende auch auf die Wiesen gehen wollte. Und wir haben uns dann spontan dagegen entschieden.
Ja, zum Glück, ey.
Ja, ich hätte da, weil ich habe das dann auch irgendwann mal am Nachmittag so gesehen auf der Couch. So, Wiesen gesperrt, kommt nicht mehr aufs Oktoberfest.
Ja.
Und ich war so, zum Glück bin ich da gerade nicht.
Und ich meine, davon sind ja Videos viral gegangen, ne? Und ich habe mir die Bilder, Videos angeschaut und dachte mir echt, Alter, hatten die Veranstalter Glück. Hatten die Menschen Glück, die da waren.
Ja,
weil voll. Das hätte richtig, richtig schief laufen können.
Ja, total. Also vor allem, wie gesagt, die Polizei hat halt dann gesagt, in diesem Mega-Gedränge einfach nur, dass die Leute einfach nur das Gelände verlassen sollen.
Mhm.
Aber sie haben keinen Grund angegeben. Gar nichts. Und die Menschen, denen es ja eh schon nicht gut geht, die Panik hatten in so einem Gedränge, die dachten, jetzt ist es irgendwie was passiert. Jemand hat eine Waffe, jemand hat eine Bombe gezündet, keine Ahnung. Eine Bekannte, eine Kollegin von mir, die Lena, die war da mittendrin und die hat mir das dann mal so erzählt, wie genau das für sie war.
Ich gehe jetzt schon wirklich Jahre auf die Wiesen. Ich komme aus München, aber sowas hier in diesem Samstag habe ich einfach noch nie erlebt. Ich bin mit zwei Freundinnen so gegen 15 Uhr ungefähr aufs Gelände gekommen und da haben wir schon gemerkt, es ist unfassbar voll. Wir haben uns aber nichts dabei gedacht, weil klar, es war auch Italienerwochenende so, dass der zweite Samstag voll ist. Das ist eigentlich jedes Jahr so. Und dann haben wir sogar noch Platz in einem Zelt bekommen oder beziehungsweise wir sind in das Zelt reingekommen und haben da drin aber auch gemerkt, es ist einfach zu voll. Die Leute hatten keinen Platz an den Tischen. Es war unfassbar heiß. Die Leute standen einfach nur im Weg rum. Also das hat sich für uns dann einfach nicht gehauen. Und dann haben wir gesagt, so, okay, wir gehen einfach raus in den Biergarten vors Zelt und setzen uns dahin und essen was. Haben wir dann auch gemacht, da haben wir auch Platz bekommen. Aber wir haben draußen gesehen, es ist ein Gedränge, es ist eine Menschenmasse. Es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und dann sind wir eben aus dem Biergarten raus und wollten nach Hause gehen. Und gerade als wir aus dem Biergarten rausgegangen sind, in die Menschenmasse quasi rein, haben wir diese Durchsage gehört von wegen, ja, das Festgelände wird geschlossen, U-Bahn ist geschlossen, verlassen Sie das Gelände, gehen Sie nicht mehr zu Ihren Zelten, gehen Sie nicht mehr zu irgendwelchen Fahrgeschäften, gehen Sie einfach nach Hause. Und wir haben es am Anfang nicht so richtig verstanden, aber haben dann schon gemerkt, so, okay, alle Leute gehen jetzt, dann machen wir das auch. Und dann ging es los, dass diese Durchsage jede Minute kam, also durchgängig. Die Security hat geschrien, raus, 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 alle müssen raus. Und dann haben wir nicht Panik bekommen, aber dann hast du einfach wirklich echt ein unwohles Gefühl. Dann ging es schon los, dass Leute irgendwie rausgelaufen sind. Ein Mann hat sich die ganze Zeit umgedreht, Bombe, Bombe, hier ist ein Angriff, hier ist ein Angriff. Und da kriegst du es echt mit der Angst zu tun. Das Problem war halt, keiner wusste so wirklich, was ist. Also alle sind raus und alle haben sich gegenseitig gefragt, was ist los, weißt du, was abgeht? Aber keiner wusste was. Diese Durchsage hat ja irgendwie einfach nur gesagt, wir müssen runter. Dann sind wir seitlich vom Gelände runter und da haben wir gesehen, Leute hatten Panikattacken, Leute haben sich geschubst, einer ist einfach durchgerannt. Es war echt so eine Panikstimmung. Vor allem haben wir, während wir rausgegangen sind, die ganze Zeit irgendwelche Sirenen gehört. Also es war unfassbar laut, es war ein Gewusel, das kann man sich nicht vorstellen. Und dann standen wir vor diesem Zaun, der das Gelände quasi abgrenzt. Da ging es dann los, dass Leute über diesen Zaun wollten, weil sie einfach von diesem Gelände runter wollten, wurden dann aber auch von der Security zurückgehalten. Und dann waren wir endlich vorm Gelände. Da saßen Leute, haben geweint, hatten Panik. Also es war echt einfach ein ganz unwohles Gefühl. Es war so eine ganz apokalyptische Stimmung irgendwie. Ich kann das gar nicht beschreiben, dieses Gefühl, was man da hat in diesem Moment. Aber dadurch, dass niemand wusste, was abgeht, war es echt einfach, ja, hatte man echt einfach Angst. Dann sind wir vom Gelände, wie gesagt, runter und dann ging es los, dass Securities uns irgendwie angesprochen oder wir Securities angesprochen haben. Von wegen wissen sie, was los ist, was ist hier passiert. Und teilweise haben sie gesagt, jemand ist gestorben, dann es ist zu voll. Teilweise haben sie gar nichts gesagt. Also es war irgendwie ganz schwierig, weil die Leute sich gegenseitig einfach noch so aufgeputscht haben, weil keiner wusste, was wirklich los ist.
Ja, danke an Lena, dass du da deine Eindrücke so mit uns geteilt hast. Das hört sich ja echt einfach sehr beklemmend an. Ja, das ist ja voll, also kann man sich ja gar nicht vorstellen.
Das, also krass finde ich es einfach. Vor allem, da sind ja wirklich mehrere Fehler passiert, aber dass dann auch die Informationen überhaupt nicht so weitergegeben wurden, ist...
Auch nicht an die Sicherheitskräfte,
nein,
gell?
Überhaupt nicht. Also ganz krass. Die Lena hat ja auch das Italiener-Wochenende erwähnt, also weiß nicht, ob du das kennst, das sind halt einfach ganz viele Italiener da, die auch teilweise mit irgendwie Sonderzügen quasi nach München fahren und als Unterstützungskräfte für die Münchner Polizei waren auch die Carabinieri dort, machen die jedes Jahr, dass trotzdem nur Ansagen auf Deutsch gekommen sind.
Stimmt.
Finde ich wild. Also ich weiß gar nicht, wie
aber ganz davon abgesehen, dass die Ansage ja eh schlecht war, also was erwartet man denn, wenn man einfach nur sagt, räumen Sie sofort das Gelände, gehen Sie nicht zurück ins Zelt, fahren Sie keine Fahrgeschäfte mehr, da denkt doch jeder, krass, es muss irgendwas Schlimmes passiert sein,
ja.
So, dass man sofort raus muss, raus,
voll.
So, da läuft ja nichts mehr geordnet ab. Und dann, du hast vollkommen recht, wie kann man das nur auf Deutsch durchsagen?
Also gerade auf der Wiesn, das ist ja, da gibt es so viele Touristen, die extra dafür nach München kommen. Also, als ich davon gehört habe und vor allem auch, als ich die Audio angehört habe, mir ist da sofort dein True Crime-Fall in den Kopf gekommen. Von dem Oktoberfest mit dem Attentat.
Daran musste ich auch sofort denken. Vor 4 Wochen mittlerweile, ne, ist ja mein True Crime-Fall über das Oktoberfest-Attentat 1980 rausgekommen. Und das war auch so das Erste, woran ich dann gedacht habe, als ich von diesen Lautsprecheransagen eben gehört habe. So, räumt das Gelände so mäßig. Bei meinem Fall war das ja aber ganz anders. Ne? Da wurden ja die Wirte extra dazu angehalten, länger Bier auszuschenken, länger die Leute in den Zelten zu halten, praktisch, dass da keine Panik ausbricht.
Ja.
Aber ich dachte mir auch zuerst so, hey Leute, die Menschen vor Ort denken doch dann sofort an so etwas, an ein Attentat oder an irgendwie so was Ähnliches.
Stimmt, ja. Da denkt man ja auch nicht dran, wenn du dann in der Situation bist, denkst du nicht dran, okay, die Leute sagen, wir sollen das Gelände verlassen, da ist nichts passiert, weil die wollen ja, dass wir rausgehen. Sondern du denkst halt dran, wir sollen das Gelände verlassen, weil hier jemand rumläuft mit Waffe oder sonst was. Naja, wie auch immer, also das waren glücklicherweise die ersten Lautsprecheransagen. So haben es dann die Einsatzkräfte danach berichtet, dass es quasi nur die ersten waren und der Wiesnchef Scharpf auch. Später hat man dann auch durchgegeben, es besteht keine Gefahr, das Gelände ist überfüllt. Über Social Media haben die das auch kommuniziert, aber
wichtig.
Auf jeden Fall, vor allem für, aber ich glaube, das ist dann halt eher für die Leute, die halt neu reinkommen.
Ja.
Weil wenn du tatsächlich keinen Platz hast, dein Handy rauszuziehen, ohne vier Leuten den Ellenbogen ins Gesicht zu hauen, dann kannst du das ja auch nicht sehen. Und das ist ja auch nicht dein erster Reflex, dann zu sagen, ich gehe mal auf Insta.
Ja, klar.
Sondern,
also ich meine jetzt auch vor allem, dass sie die Lautsprecheransagen geändert haben. Mhm. Das war ja ein sehr wichtiger Schritt, dass keine Gefahr aktuell besteht, außer die Leute geraten halt in Panik, ne?
Wobei das anscheinend auch etwas gedauert hat, weil wenn du jetzt, wie die Lena das erzählt hat, nicht mal die Security-Mitarbeiter irgendwas wussten, da wurden auf jeden Fall Sachen versäumt. Ich glaube, da können wir uns einigen, das hat dann auch der Herr Scharpf eingeräumt später, dass das auf jeden Fall aufgearbeitet und verbessert werden muss.
Du hast ja vorher schon angesprochen, dass die Besucherzahlen nicht in Echtzeit erfasst worden sind bis dahin.
Mhm.
Das soll jetzt ja auch geändert werden, das hat er ja auch angekündigt.
Mhm. Ja,
aber halt ab nächstem Jahr, aber.
Ja, ja, genau, weil ich, die Technik müssen sie jetzt erstmal noch hinbringen. Aber ja, also natürlich haben die ihre Lehren draus gezogen, haben sie auch schon angekündigt. Das hat sich nach einer Stunde zwar wieder normalisiert, also relativ schnell, finde ich. Dafür, dass so viele Leute gleichzeitig da waren und die ja auch die U-Bahnen und sowas nicht an der Theresienwiese halten lassen haben. Aber ja, also die haben, wie gesagt, haben ja angekündigt, das zu analysieren, das nochmal aufzuarbeiten intern und dann Konsequenzen rauszuziehen. Aber dazu komme ich gleich, weil tatsächlich ist sogar noch etwas passiert, was aber gar nicht so bekannt ist, glaube ich. Und zwar hatte ein Fahrgeschäft einen technischen Defekt gleichzeitig.
Davon habe ich nichts mitbekommen.
Ja, tatsächlich. und zwar das 80 Meter hohe Kettenkarussell.
Also der Bayern Tower?
Wenn das so heißt, ich weiß es nicht. Aber nee, das also quasi ein Kettenkarussell, was aber halt dann auf irgendwie 80 Meter hoch fährt und dann halt ganz normal wie ein Kettenkarussell sich halt dreht. Die Technik ist dort, wie gesagt, ausgefallen und zeitgleich während dieser ganzen Überfüllung saßen dann 32 Menschen eine Stunde lang in dieser Höhe fest.
Nee.
Ja.
Das ist ja auch schlimm.
Ja.
Wow.
Ja, wobei, ich muss sagen, wenn ich drüber, also zuerst dachte ich mir auch so, boah, krass, aber wenn ich drüber nachdenke, wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, stehe ich unten in der Menge oder sitze ich oben ganz entspannt, würde ich auf jeden Fall oben sein. Weil klar gibt es Leute mit Höhenangst, aber die fahren das ja in erster Linie auch nicht.
Ja.
Deswegen, und dann fände ich das, glaube ich, deutlich besser.
Ja, gut, im direkten Vergleich schon. Aber du hockst da ja so weit oben fest und du weißt ja auch nicht, hey, wann komme ich hier runter? Mhm. Ist nicht geil. Ich habe keine Höhenangst und fände das.
Ja, das sowieso, ja. Die Techniker haben das dann quasi mit der Handbremse, also das hat wohl auch so eine manuelle Bremse, da haben sie dann irgendwann kontrolliert runtergelassen, das kaputte Netzteil ausgetauscht und dann ging das auch wieder. Also das war jetzt kein Absturz oder sowas, aber ich fand es einfach krass, weil das sieht man dann, ich glaube ein TikTok habe ich dazu gesehen, wo halt die Leute dann quasi die Menschenmasse filmen und wie sich halt überhaupt nichts bewegt und dann zoomen sie hinten an das Karussell dran und die Menschen sitzen einfach nur und baumeln da in dieser Das ist
auch ein skurriles Bild irgendwie.
Also eigentlich auch überhaupt nicht witzig, aber es ist.
Aber alles läuft schief auf einmal.
Ja, man muss sich, genau, man muss sich an den Kopf fassen, was denn da alles läuft. Auf jeden Fall kann man ja, glaube ich, von Glück reden, dass dann nicht mehr passiert ist, weil wenn jemand irgendwie anfängt zu schreien, zu rennen, Panik zu haben und die anderen Leute dann quasi mit anstachelt, dann will ich mir gar nicht ausmalen, was da hätte passieren können.
Ja.
Aber immerhin, es wurde niemand verletzt. Es gab Panikattacken, aber laut dem Sanitätsdienst wurde niemand verletzt.
Habe ich ja schon vorher gesagt, da hatten die echt massives Glück.
Ja.
Also kann man nicht anders sagen.
Wirklich. Wir haben ja gerade eben schon kurz drüber gesprochen, dass das Konsequenzen hat oder hatte. Natürlich haben dann einige Stadtratsparteien in München Aufklärung gefordert und am Mittwoch drauf sollte dann im Stadtrat auch nochmal thematisiert werden, wie man das oder was passiert ist und wie man das dann ändern kann. Allerdings ist die Festleitung dem Ganzen zuvorgekommen und hat neue Maßnahmen ergriffen. Ich kann es hier mal vorlesen, ich habe es mir nämlich aufgelistet. Weil es eben nicht ausreicht, nur zu schätzen, wie viele Menschen da sind, sollen die Besucher in Zukunft in Echtzeit gemessen werden. Bisher ging das irgendwie nur im Nachhinein anhand von Handydaten, die halt da in diesem Netz eingewählt waren. Dadurch hat man gemessen, wie viele Besucher da waren. Aber
darf ich nochmal sagen, dass ich das irgendwie irre finde, dass das erst jetzt passiert? Also ich weiß, ne, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich bin fest davon ausgegangen eigentlich, dass da eine Echtzeiterfassung ist.
Ja, ich glaube, es gibt dann jetzt mittlerweile eben Kameras und KI und die das dann irgendwie zählen können. Aber es ist halt schwierig möglich, weil die Securities sind ja vor den Eingängen damit beschäftigt, die Leute zu kontrollieren, die Taschen anzuschauen und so. Die können ja dann nicht mit so einem Klicker dran stehen und schauen, wer geht rein, wer geht raus. Deswegen, ich glaube, das ist an sich schwierig, weil du hast, glaube ich, mehrere Eingänge auf jeden Fall. Leute, die reingehen, Leute, die rausgehen, ständig eigentlich, Leute, die davor stehen. Ich glaube, es ist schon schwierig und bisher hat es ja auch ausgereicht, aber es war, zumindest wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ja irgendwie auch klar, dass es irgendwann nicht mehr ausreicht.
Ja.
Und man muss jetzt auch dazu sagen, dies wird wahrscheinlich kein Rekordjahr. Also das ist, natürlich sind viele Besucher da, aber der Rekord liegt bei 7,2 Millionen Besuchern über die komplette Wiesn. Die erwarten jetzt heuer, glaube ich, 1 Million weniger. Und es waren zur Halbzeitbilanz haben sie auch gesagt, dass es ein bisschen weniger Besucher waren als letztes Jahr.
Okay.
Und trotzdem.
Genau.
Hat das jetzt nicht mehr ausgereicht. Also da sind ja jetzt anscheinend viele Sachen zusammengekommen. Immerhin hat man dann, muss man ja sagen, relativ schnell gehandelt. Und an sich ist dieses Konzept ja auch aufgegangen. Mit bisschen Glück. Mhm. Aber nach einer Stunde hatte sich das wieder normalisiert. Und das Konzept an sich hat funktioniert. Aber risikofrei war es nicht.
Ja.
Wir haben ja schon gesagt, die Echtzeitmessung kann erst nächstes Jahr starten. Ab diesem Wochenende, also jetzt quasi, wenn ihr die Folge hört, ab dem letzten Wochenende, ab dem letzten Wiesnwochenende einfach, setzt die Stadt Crowdspotter ein. Die beobachten die Menschenmassen zumindest gezielt, auch mit Hilfe von den Polizeikameras, und analysieren dann, wo es sich halt irgendwie stauen könnte, wo man irgendwie Maßnahmen ergreifen muss. Also da wurde dann schon gezielter drauf geachtet. Dann sollen die Schausteller, Marktkaufleute und Securities besser eingebunden werden. Also sie sollen früher Informationen bekommen und dann halt die Gäste und Mitarbeitende auch entsprechend informieren, was da gerade passiert. Die Stadt will in den sozialen Medien bekannt geben, wie wahrscheinlich es ist, ohne Reservierung in ein Zelt zu kommen. Also ob es sich lohnt, halt da sich vor den Eingängen zu versammeln, anzustellen oder nicht.
Und das finde ich sinnvoll.
Ja, auf jeden Fall. Die Maßnahmen sind ja gut, also hat man ja gut aufgearbeitet. Vielleicht hat es das einfach gebraucht, um etwas in Zukunft, ne, aber ich will mal gar nicht drüber nachdenken. Und die Lautsprecheransagen will die Stadt jetzt wieder selbst übernehmen. Das hat die Polizei quasi bisher für die Stadt gemacht. Und künftig sollen ausgebildete Übersetzer eingesetzt werden, die dann mit Stadt und Polizei eben in Kontakt stehen, um auch ausländische Besucher anzusprechen.
Ja, sinnvoll. Oder einfach Menschen, die auch ja in Deutschland leben und kein Deutsch sprechen können, gibt's ja auch.
Ja, also, natürlich, eben. Ja. Ja, und bei so einem Event, ja.
Ja, dass es da keine standardisierten irgendwie Vorlagen gibt oder gab, finde ich auch seltsam.
Ja, das ist nämlich der nächste Punkt. Laut Wiesnchef Scharpf wurden die Ansagen an dem Wochenende spontan formuliert. Und jetzt sollen
klingt, ja, hätte ich nichts anderes erwartet.
Ja, ich hätte schon was anderes erwartet.
Nein, also so, nachdem man die Lautsprecheransagen gehört hat, dachte ich jetzt nicht, dass sich damit jemand lange auseinandergesetzt hat davor.
Ja, das so stimmt. Meine ich. Ja, richtig. Ja. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt nämlich auch der Abschluss zu diesem Fall. Wir können uns darauf einigen, Glück gehabt. Es wurden Maßnahmen getroffen. Immerhin verschließt man davor jetzt nicht die Augen. Ich habe ja auch gesagt, im Stadtrat sollte das Ganze am Mittwoch drauf nochmal thematisiert werden.
Ja.
Aber diese Sitzung wurde dann verkürzt.
Ja.
Weil da war, glaube ich, ganz München in heller Aufregung. Ich muss dazu sagen, ich erzähle jetzt ein bisschen, wie ich das wahrgenommen habe. Und zwar hatte ich an dem Tag Frühschicht, also Nachrichten in der Früh. Und in dem Fall war es etwa 6:30 in der Früh. Ich bin gerade aus dem Studio rausgekommen und dann hat die Polizei eine Meldung rausgegeben. Großeinsatz im Münchner Norden in der Lerchenauer Straße. Das war's. Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn es heißt Großeinsatz, ja. Weil, ich weiß nicht, wahrscheinlich natürlich erinnerst du dich daran, glaube ich, dieser Anschlag auf die Verdi-Demo im Februar, da kam eine ähnliche Meldung. Also Großeinsatz.
Ja, wenn die Polizei solche Push-Meldungen an die Medien sozusagen rausgibt, weißt du immer, oh,
ja.
Das ist was Großes, ja.
Ja, absolut. Ich habe dann da angerufen und zumindest mal gefragt, hey, besteht denn irgendwie eine Gefahr für die Bevölkerung? Weil das muss man ja als Radiosender, dafür ist man ja quasi da, muss man ja weitergeben. Und dann haben sie eben gesagt, keine Gefahr. Mehr Infos konnte ich aber auch da dann nicht bekommen, auch nicht auf Nachfrage. Und dann kam da alles so ziemlich Schlag auf Schlag. Also zuerst war von einem Brand die Rede, aber als wir dann jemanden rausgeschickt haben, war vor Ort auch relativ schnell klar, das war jetzt kein einfaches Feuer, sondern ein Brandanschlag. Anwohner wurden durch Explosionen geweckt und sagen auch, sie hätten Schüsse gehört. Ein Einfamilienhaus war da betroffen, dazu zwei Autos und ein Transporter. Ein Schwerverletzter wird ein paar Minuten entfernt gefunden, vermutlich der Täter, so die Polizei da schon. Und als Motiv geht die Polizei von einem Familienstreit aus. Heißt also, die Ermittler haben relativ schnell ausgeschlossen, also nach wenigen Stunden, dass es ein terroristisches Motiv gibt und dass das Oktoberfest davon auch betroffen ist, haben sie ausgeschlossen.
Gab es nicht kurz Spekulationen, dass es aus dem linksextremen Spektrum war?
Ja,
weil irgendwie falsche Infos auf Plattformen verteilt worden sind?
Ja, das war dann später. Das war dann am Vormittag und da war dann eben auch schon, da ging es dann auch schon ums Oktoberfest quasi. In dem Fall oder zu dem Zeitpunkt war es halt eben ein Familienstreit, der ausgeartet ist. So zumindest die Informationslage da. Der Tatverdächtige hatte einen Sprengsatz im Rucksack und wohl auch weitere in diesem Haus platziert. Deswegen mussten Spezialkräfte alles nochmal durchsuchen und halt auch entschärfen. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Es ist natürlich alles ziemlich krass, aber es wurde mehrfach betont, dass für die Bevölkerung keine Gefahr bestand. Und deswegen war nach so 3 Stunden ziemlich klar, dass dann auch so langsam die Alarmglocken wieder runtergehen, nachdem dann halt auch alles irgendwie gehandelt wurde und die das alles unter Kontrolle hatten. Ja, war nicht so. Ja. Weil dann eben in besagter Stadtratssitzung wurde der Oberbürgermeister von München, Dieter Reiter, kurz rausgerufen, kam dann zurück und hat gemeint, die Wiesen bleibt erstmal bis mindestens 17 Uhr geschlossen und macht nicht um 10 auf, wie es eigentlich der Fall ist in der Früh. Ja. Weil der mutmaßliche Täter einen Brief geschrieben hatte, in dem er das Oktoberfest bedroht.
Ja.
Ich habe die Nachricht von Reiter auf Instagram auch mal dabei, die können wir uns auch mal kurz anhören.
Es gibt eine aktuelle Bedrohungslage fürs Oktoberfest, basierend auf Erkenntnissen einer Straftat, die sich heute in frühen Morgenstunden im Münchner Norden ereignet hat. Es geht darum, dass ein Täter die Wiesen bedroht hat und die Polizei und der Koordinierungskreis einhellig zu der Auffassung kam, dass wir dieses Risiko, Menschen auf das Oktoberfest zu lassen, nicht eingehen können. Die Polizei wird alles tun, möglichst bis am Nachmittag um 17 Uhr die Wiesen komplett durchsucht zu haben, um damit Sicherheit zu gewähren. Wenn das nicht der Fall ist, werde ich mich wieder melden, dann wird die Wiesen heute gar nicht eröffnet. Tut mir leid, anders geht's nicht. Sicherheit geht vor.
Ja, also ich fand die Entscheidung definitiv richtig.
Gar keine Frage.
Gerade weil da eben ein Haus ja nicht in die Luft gesprengt wurde, ja, aber voll in Brand stand und man wusste ja, der mutmaßliche Täter hat selbstgebauten Sprengstoff wahrscheinlich im Haus platziert und weil er es ja auch noch im Rucksack auch dabei hatte, musste man ja davon ausgehen, okay, könnte ernst werden.
Ja, vor allem, jetzt stell dir mal vor, natürlich kann man dann schnell sagen, das ist ein Spinner, aber ein Spinner, der davor sein Elternhaus in die Luft jagen wollte, sei jetzt mal in Anführungszeichen, der auf jeden Fall mehrere Explosionen herbeigeführt hat Und der bedroht dann quasi ein Fest, auf dem Tausende, Zehntausende Menschen gleichzeitig sind.
Hunderttausende.
Hunderttausende. Ja. Bis, ja. Klar, eine ganze Großstadt. Ja. Also ja. Nicht dann am Mittwochabend, aber ja. Ja. Was ich auch krass fand, aber tatsächlich in dem Video, in dieser Instagram-Story, hat er ja auch, also Reiter, überhaupt nicht ausgeschlossen, dass das Oktoberfest überhaupt wieder öffnet an diesem Tag. Mhm. Ich meine, natürlich, Sicherheit geht vor und die Entscheidung wäre dann auch richtig, wenn es eine Bedrohungslage noch gäbe am Abend, aber es ist auf jeden Fall ein Ausnahmezustand.
Ja, vor allem jetzt wissen wir ja auch, wie lange das Oktoberfest gesperrt war, mehrere Stunden. Mhm. Und das hat ja schon einen Umsatzverlust in Höhe von 20 Millionen Euro bedeutet. Mhm. Also das ist schon auch ja eine große Entscheidung, wenn man sagt, okay, das Oktoberfest bleibt zu. Aber natürlich, ne, Sicherheit ist definitiv wichtiger.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, diese Zahl, die kam ja dann auch gestern raus, glaube ich, ja, am Donnerstag. Mhm. Es ist halt, glaube ich, mein Geld und Sicherheit sind nicht aufzuwiegen. Ja. Aber natürlich entsteht dabei ein massiver wirtschaftlicher Schaden. Auf jeden Fall war dann ja die Polizei mit Spezialeinsatzkräften vor Ort, hatte Hunde dabei und dann auch eben alles abgesucht. Die Leute, die vor der Wiesn waren, die halt verwirrt waren, am Eingang standen, vielleicht es nicht mitbekommen haben, die sind dann in Biergärten in der Umgebung gegangen und einzelne Bedienungen haben dann sogar ausgeholfen wegen des hohen Andrangs, weil die ja auch runtergeschickt wurden. Ja, also ja. Ich fand es irgendwie schön zu sehen, wie die Leute das dann quasi genutzt haben und sich nicht entmutigen lassen haben, weil das darf man ja eigentlich auch nicht. Dann spielt man ja den Leuten genau in die Karten, indem man sich dann verunsichern lässt und sowas. Und das fand ich zumindest sehr schön zu hören. Weiß nicht, wie es dir da ging.
Nee, doch voll. Und was ich auch irgendwie so süß fand, süß ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich fand das so toll irgendwie, wie alle zusammengehalten haben, weil die hatten ja in München nur eine begrenzte Anzahl an Spürhunden, ne? Mhm. Und dann sind aus ganz Bayern dann Spürhunde praktisch zum Oktoberfest gebracht worden, die halt speziell für Sprengstoff ausgebildet worden sind, weil die Hunde ja sich auch nur so 3 Stunden konzentrieren können, gell? Und ich fand das, diesen Aufruf auch irgendwie cool und dass dann das auch sofort geklappt hat, ja, und alle da so zusammengearbeitet haben.
Voll. Ich finde es tatsächlich auch, muss man ja an der Stelle auch erwähnen, in True Crime Podcasts kommt die Polizei ja nicht immer wirklich gut weg, weil es halt auch viel dann um Ermittlungsfehler geht. Mhm. In dem Fall muss ich wirklich sagen, krasser Job. Das Ganze ging ja um irgendwie 4:30 in der Früh los, dass man das dann da schon ja mit Großeinsatz und alles abdeckt. Und mit Sprengsätzen, die irgendwo versteckt sein könnten, mit einem Familiendrama, mit Schüssen, dass man das dann quasi so schon in den Griff bekommt und zwar sehr, sehr schnell.
Ja.
Über den ganzen Tag dann verteilt, weil klar, die Ermittlungen liefen ja oder ewig, laufen glaube ich auch jetzt ja noch. Das Haus hatte so eine enorme Hitze, dass man das am ersten Tag überhaupt nicht betreten konnte.
Ja.
Das dann über den Tag verteilt mit Oktoberfest, ne, das größte Volksfest der Welt, das so abzusuchen, nach Sprengstoff zu untersuchen, Unterstützungskräfte hier, Spezialeinsatzkräfte da und das dann alles innerhalb von tatsächlich einem Tag wieder in den Griff zu bekommen, dass am Tag drauf eigentlich überhaupt nichts mehr davon zu sehen ist oder zu merken ist, selbst am Abend ja quasi nichts mehr davon zu merken ist, das ist schon, also das muss ich wirklich sagen, Respekt.
Ja, ein Kumpel von mir arbeitet bei der Polizei in München. Und ich habe dem natürlich auch sofort geschrieben, weil ich mir dachte, krass für die Polizisten, gerade der Einsatz am Haus im Münchner Norden muss ja gerade für die Einsatzkräfte sehr belastend auch gewesen sein. Deshalb habe ich ihm dann auch sofort geschrieben, hey, wie geht's, bist du auch im Einsatz? Und er hat mir dann irgendwann um 18.30 Uhr oder so geantwortet, dass er schon seit 4.30 Uhr in der Früh im Einsatz ist. Und dass der Einsatz immer noch läuft. So. Krass, ja. Also die Einsatzkräfte haben da echt einiges geleistet. Mhm. Also wirklich krass, ja.
Ja, muss man wirklich sagen. Also wir gehen jetzt mal wieder zu den Ermittlungen zu dem Täter in der Lerchenau, also im Münchner Norden. Die, wie gesagt, sind natürlich dann den ganzen Tag gelaufen. Kurzzeitig haben wir schon drüber gesprochen, wurde auch ein linksextremistischer Hintergrund spekuliert, wegen eines Posts auf einer Antifa-Plattform. Das hat die Polizei aber dann relativ schnell wieder ausgeschlossen gehabt. Mhm. Das war also einfach irgendwie ein Trittbrettfahrer, der dann gedacht hat, das nutzen wir für uns oder keine Ahnung. Aber Fakt ist, der mutmaßliche Täter hatte ja gar keine Verbindungen in irgendeine Antifa-Richtung oder in irgendein Spektrum. Deswegen konnte man das relativ schnell wieder ausschließen. Aber ja, natürlich, kurzzeitig wurde über einen Terroranschlag, einen möglichen, spekuliert. Muss man ja auch so sagen. Also sobald es dann ja in diese extremistische Richtung geht, wäre es ja dann Terrorismus, oder?
Ja. Obwohl ich, als diese Info dann zuerst dann auch publik geworden ist, dachte ich mir auch sofort, das macht eigentlich, also ergibt eigentlich keinen Sinn, dass es ein linksextremistischer Anschlag sein sollte, weil ich meine, wir haben ja schon in meiner Folge drüber gesprochen, beim Oktoberfest-Attentat, dass linksextremistische Anschläge eigentlich immer gezielt gegen Einzelpersonen gehen. Deshalb dachte ich mir schon so, naja, ergibt es so viel Sinn, weiß ich nicht. Aber gut, kann man natürlich nicht ausschließen.
Ja,
ne?
Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch dran gezweifelt, als ich das gelesen habe, weil das auch an sich keinen Sinn gemacht hat, weil die Polizei sehr früh ja schon Familienstreitigkeiten als Grund angeht. Und das macht die Polizei ja nicht. Oder wenn sie sich nicht sicher sind, dass das darauf hindeutet, dann sagen sie sowas ja nicht.
Ja.
Deswegen habe ich das auch tatsächlich, es hat mich gewundert. Natürlich muss die Polizei, wenn es so einen Post gibt, auch in diese Richtung ermitteln, weil die müssen ja natürlich in alle Richtungen ermitteln, ist ja klar. Aber es war, glaube ich, schon relativ schnell klar, dass es nicht eben in diese Richtung geht. Mittlerweile war dann auch bekannt, so gegen Mittag, früher Nachmittag, dass der Tatverdächtige aus Starnberg kommt. Dann hat das SEK dann auch dort seine Wohnung gestürmt, nachdem natürlich gesichert wurde, dass es auch da keine Sprengfallen gibt. Ja. Also auch da wieder ein Riesenaufwand. Und dann kam aber auch, je weiter es ging, desto mehr Licht kam da ins Dunkle. Der Tatverdächtige hatte wohl eben Erbstreitigkeiten mit seiner Familie. Außerdem soll es um einen Vaterschaftsstreit gegangen sein. Demnach wollte der Mann anscheinend nicht anerkennen, dass er der Vater seiner Tochter ist und hat dem Institut, das das dann heraus oder bestätigt hat, quasi Bestechlichkeit vorgeworfen. So hat es dann im Nachhinein zumindest Bayerns Innenminister Herrmann gesagt.
Ich habe diese Pressekonferenz natürlich auch angeschaut, gell? Mhm. Und ich dachte mir einfach nur so, was ist das hier? Also,
das war ein Fiebertraum einfach, also
so doof sich das anhört, aber dann geht's noch irgendwie um die 21-jährige Tochter, die ja auch schwer verletzt dann im Krankenhaus war, aber da kommst du sicher noch zu. Warum erkennt er die Vaterschaft nicht an und wie kann das so eskalieren?
Mhm. Ja, genau, also aus diesen Gründen, ich kann es ja nochmal zusammenfassen, soll der mutmaßliche Täter sein Elternhaus in Brand gesetzt haben, mehrere Autos mit Brand, also Brandanschläge verübt haben, dann seinen Vater erschossen haben und seine Mutter und Tochter schwer verletzt haben. Und anschließend soll er sich dann selbst erschossen haben.
Mhm.
Wie? Also, dass das, glaube ich, mit logischem Denken nicht zu begründen ist, ist ja ganz klar. Da sind ja dann auch ganz andere, wie sage ich das jetzt am besten? Das sind ja auch ganz, ganz andere Voraussetzungen dann wahrscheinlich. Da musst du ja auch irgendeine psychische Krankheit haben, damit das dann
irgendwie
so.
Zumindest in einem psychischen Ausnahmezustand.
Ja, genau. Ja. Ja, kann man, glaube ich, gar nicht nachvollziehen.
Ja, ihn kann man jetzt ja leider nicht mehr fragen.
Richtig. Ja. Aber nachdem, wieder zurück zur Theresienwiese, das ging ja die ganze Zeit dann so hin und her, Lerchenau, dann Theresienwiese, Lerchenau, Theresienwiese. Mhm. Auf jeden Fall hat kurz nach 3:30 Münchens Oberbürgermeister Reiter dann bekannt gegeben.
Die Polizei hat mich gerade informiert, dass es aus deren Sicht unbedenklich ist, wenn die Wiesen fortgesetzt wird. Deswegen wird das Festgelände ab 17.30 Uhr wieder für alle Besucherinnen und Besucher geöffnet.
Ja, ich glaube, da haben sich viele gefreut. Ne, hat man dann ja auch sofort wieder in den sozialen Medien gesehen, wie sich die Leute schon angestellt haben, sobald dieser Insta-Post veröffentlicht wurde.
Ja, Ich fand es so krass zu sehen, weil es sah quasi aus wie am ersten Tag. Ne? Also die Leute stehen Schlangen vor den Eingängen und rennen da ja wieder Richtung Zelt. Also wie am ersten Tag.
Fand ich irgendwie richtig
Tag verrückt.
Ja. Aber dass da auch dann niemand irgendwie Bedenken hatte oder so, dass nicht vielleicht doch irgendwas nicht gefunden wurde oder so. Aber da war wieder... Waren alle wieder bester Laune.
Ja, ich glaube, auch in dieser Folge, so viel man das Sicherheitskonzept und das Vorgehen auch vom letzten Samstag quasi bemängeln muss und wir das auch bemängelt haben, so sehr, muss man sagen, haben die Verantwortlichen in diesem Fall auch Ruhe vermittelt.
Ja.
Weil einfach durch diese Präsenz vor Ort auf der Theresienwiese, durch die Polizei, durch Hunde, durch Spezialkräfte, die Polizeipräsenz war auch da deutlich höher nochmal. Ich glaube, die Leute waren beruhigt. Auch dass das auch der Herr Reiter ja vermittelt hat, dass alles getan wird, um diese Bedrohungslage auszuschließen. Und dass, wenn man es nicht ausschließen kann, dass es dann auch nicht geöffnet wird. Und in dem Zuge muss man ja dann sagen, es wurde ausgeschlossen.
Ja.
Und auch dadurch, dass man dann eben signalisiert hat, es gibt in dem Fall keine Risikobereitschaft. Also entweder ist man sicher, dass man da alles abgesucht hat, dass dann nichts passiert, oder es besteht ein kleiner Verdacht und dann lässt man das.
Ja.
Und die Leute sind, die Zelte waren voll, auch an dem Abend. Ja. In den Gassen war weniger los. Also es sind weniger Leute da gewesen. Ich glaube auch einfach, weil viele Touristen dann schon wieder den Heimweg angetreten haben. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel aus Nürnberg oder irgendwie anderen Teilen Bayerns kommt und für einen Tagestrip nach München fahren, ich glaube, die sind einfach nach dem Biergartenbesuch wieder zurückgefahren, weil ja sehr lange nicht klar war, ob es aufmacht. Aber immerhin, die Stimmung war da, die Leute haben sich den Tag nicht vermiesen lassen, die dann dort waren. Ich fasse das jetzt alles nochmal zusammen, weil das ist ja wirklich, selbst aufgearbeitet ist der Fall ja noch verwirrend. Deswegen, am Ende war keine Bombe auf der Wiesn. Ein Mann hat offenbar einen Erbschafts- und oder Vaterschaftsstreit mit seiner Familie gehabt. Deswegen hat er laut den Ermittlern sein Elternhaus mit Sprengfallen versehen und angezündet, sowie mehrere Autos. Außerdem hat er demnach einen Drohbrief gegen das Oktoberfest geschrieben. Zuvor in Erscheinung getreten ist er aber nie, also weder terroristisch noch irgendwie bei der Polizei. Mhm. So, das war's jetzt mit dieser Folge, mit den beiden Fällen. Man muss ja sagen, Ende gut, alles gut an sich.
Ja.
Niemand wurde verletzt, weder bei der Überfüllung noch bei der Bombendrohung. Aber es war eine sehr ereignisreiche Wiesn bisher.
Ja gut, bei der Bombendrohung wurde niemand verletzt, aber davor ja schon.
Ja klar, natürlich. Rein in Bezug auf das Oktoberfest jetzt. War es ja sehr ereignisreich, sehr viel passiert, was aufgearbeitet wurde, aufgearbeitet wird noch.
Ja. Ich dachte mir wirklich auch, krass, weil normalerweise ist das Spannendste an der Wiesn immer der Mastpreis.
Klar, ja, natürlich, du hast dann auch noch so vom Fundbüro, also lustige Sachen, die vergessen wurden. Also ich glaube, am ersten Wochenende wurde irgendwie eine Krücke liegen gelassen und ein 300-Euro Möbelhausgutschein. Das war so diese
Halbzeitbilanz. Wie ist der Mensch nach Hause gekommen ohne Krücken?
Ja, das ist richtig, das habe ich mir dann auch gedacht. Das ist ja sonst so das Spannende, so welche Sachen bleiben liegen, wie viel kostet die Maß, wie viele hunderttausende Maßkrüge versuchen die Leute zu klauen. Die Bedienungen haben ja auch immer sehr viele Geschichten, wie die Leute sich in diesem betrunkenen Zustand verhalten.
Ja.
Und ich muss sagen, ich fahre ja jeden Tag auch mit der U-Bahn und bin ja dort vor Ort. Man sieht sehr viele Leute in Tracht und ich muss schon wirklich sagen, es ist so wild, wie die Leute teilweise ausschauen. Also vor allem, wenn es dann so gegen Nachmittag, Abend geht. Aber selbst um 12 sind einzelne Leute schon so voll. Ich gehe auch wirklich oft ins Fußballstadion und zum Basketball und auf andere Volksfeste. Aber das, ich habe noch nie gesehen, wie viele Leute da gestützt werden. Und irgendwie halb dranhängen und irgendwas lallen und irgendwie auf dem Boden sitzen. Und aber ja.
Ja, das größte Drogenfest der Welt. Hm? Kann man ja nicht anders sagen, wenn man die Leute sich so anschaut, die von der Wiesn kommen.
Also das ist schon wild. Es ist, wenn man unbeteiligt ist und von außen drauf schaut, muss man ein bisschen sagen, es ist ein bisschen lustig. Also wie die Leute sich verhalten, wenn sie betrunken sind. Aber Ja.
Ja, aber schlimm, wie ja, das ja, ohne total. Maß ja. auch abläuft und einfach
keine irre. Frage. Jetzt wollte ich dich gerade korrigieren, dass du Maß und nicht Maß sagst, aber da bin ich Nein. schon zugepolt drauf.
Da, ja. Hey, ich bin eine Bayerin.
Ja, ich weiß.
Ich weiß, wie das heißt. Aber apropos Bierpreis. Mhm. Du bist uns noch was schuldig. Du wolltest eigentlich in einer Insta-Story sagen, wie viel Geld du jetzt mit deiner Freundin ausgegeben hast.
Richtig, aber das gibt auch einen Grund, warum ich das nicht gemacht habe, weil ich tatsächlich bisher, wie oft war ich jetzt dort? Ich war dreimal da jetzt, ja, dreimal war ich jetzt da.
Wild.
Aber ich war nie im Zelt, also ich saß eigentlich hauptsächlich in den Biergärten. Jetzt letzte Woche Freitag, wo ich das ja hochladen wollte, in der Insta-Story, wie viel das gekostet hat alles, da habe ich eine Maß getrunken.
Ja,
und dann bin ich halt in die U-Bahn gestiegen und weiter zum Fußballspiel, zum FC Bayern-Spiel. Das heißt, das hätte wenig Sinn gemacht, das zu posten. Und auch die anderen Male, jetzt gestern hat mir ein Amerikaner eine Maß ausgegeben. Das, aber auch da habe ich dann die waren sehr lustig, ja. Aber auch da waren es insgesamt nur zwei.
Ja.
So, und das sind halt dann 30 Euro mit Trinkgeld 35. Ich habe mich sehr zurückgehalten. Ich habe auch nichts gegessen dort. Ich habe einmal eine Wurstzimmer gegessen. Das waren 8 Euro. Ja, mei, ist halt so. Ne? Ist ein bisschen teuer, aber ist jetzt auch nicht das Krasseste.
Ja,
ja, hat ein bisschen wehgetan für eine Semmel und eine Wurst.
Ja.
Aber das ist jetzt auch nicht
ja,
das
okay,
große
nicht
Ding.
Spannend.
Ja, deswegen tut mir leid an alle, die sich gefreut haben. Es war nicht so spektakulär, wie ich gedacht hatte. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich revidiere meine Meinung wieder ein bisschen, weil ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich bei 16 Euro, wenn der Bierpreis die 16-Euro-Grenze überschreitet, nicht mehr hingehe. Ich glaube, ich würde schon noch hingehen, weil jetzt war es aus, ich hatte viel Spaß, ich bin da drüber gelaufen, übers Gelände, es war lustig, das alles anzuschauen, da im Biergarten zu sitzen, auch mit sehr vielen Amis mich über Gott und die Welt ausgetauscht. Das war alles sehr lustig, ohne auch jetzt viel zu trinken oder sowas.
Ja.
Und deswegen würde ich trotzdem noch hingehen, auch wenn die Maß bei über 16 Euro ist. Ich glaube, ich würde bei 20 Schluss machen jetzt.
Ja, okay.
Ich gehe ein bisschen hoch.
Ja, fair.
Super. Gut, dann hätte ich jetzt gesagt, nächsten Donnerstag schon, also in 5 Tage, nachdem diese Folge rauskommt, oder?
Montag, 4 Tage.
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 4 Tage, nachdem die Folge rauskommt, kommt schon deine Folge raus.
Ja.
Über Halloween diesmal. Ja. Steht ja auch bald an. Die Supermärkte, sehe ich schon, sind voll von Kunstblut und Masken.
Das stimmt,
und so.
Ja. Ich finde es tatsächlich wild. Wir haben einige Parallelen zu heute.
Okay.
Tatsächlich.
Krass, ich bin gespannt.
Ja.
Einige Parallelen.
Ihr werdet es hören.
Eine überfüllte Party.
Ihr werdet es hören in 4 Tagen.
Super, ich freue mich. Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanell. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.